Der für den heutigen Sonntag vorgeschlagene Predigtext stammt aus dem Epheserbrief. Aber da bin ich ja gerade in einer Reihe und das habe ich ja vor einiger Zeit schon gepredigt. Und deswegen dachte ich, ich mache einfach in der Epheserbrief-Reihe weiter und da käme ich dann an das Kapitel 5 und möchte euch die Verse 1 bis 14 vorlesen. Epheser 5, 1 bis 14, das lese ich nach der Zürcher Bibel. Und wenn ihr irgendwas habt zum Mitlesen, dann macht das ruhig. Epheser 5, 1 bis 14. Folgt nun dem Beispiel Gottes als geliebte Kinder und führt euer Leben in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt und sich für uns hingegeben hat, als Gabe und Opfer für Gott, als ein lieblicher Wohlgeruch. Unzucht aber und jede Art von Unreinheit oder Habgier soll bei euch nicht einmal erwähnt werden. So schickt es sich für die Heiligen. Auch nichts Schändliches, kein törichtes Geschwätz und keine Possenreißerei, was sich alles nicht ziemt. Hingegen und vor allem Danksagung. Denn dies sollt ihr erkennen und wissen. Keiner, der Unzucht treibt oder sich verunreinigt oder der Habsucht erliegt, das hieße ja ein Götzendiener sein, hat Anteil am Erbe im Reich Christi und Gottes. Niemand betrüge euch mit leeren Worten. Denn eben das ist es, was den Zorn Gottes über die Söhne und Töchter des Ungehorsams kommen lässt. Habt also nichts zu schaffen mit ihnen. Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Lebt als Kinder des Lichts. Das Licht bringt nichts als Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Lebt als Kinder des Lichts, indem ihr prüft, was dem Herrn gefällt, und beteiligt euch nicht an den fruchtlosen Werken der Finsternis, sondern deckt sie auf. Denn was durch sie im Verborgenen geschieht, auch nur auszusprechen, ist schon eine Schande. Alles aber, was aufgedeckt wird, wird vom Licht durchleuchtet. Ja, alles, was durchleuchtet wird, ist Licht. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten. Soweit dieser Abschnitt, liebe Schwestern und Brüder. Wisst ihr, warum es eigentlich sinnlos ist, Kinder zu erziehen? Weil sie einem ja doch alles nachmachen. Ne? Und wisst ihr was? Das genau ist Gottes Erziehungskonzept. Das genau ist Gottes Erziehungskonzept. Learning by doing. Und im Reich Gottes gibt es kein Copyright. Also, nehmt euch ein Beispiel. Kopiert, so gut ihr könnt. Folgt dem Beispiel Gottes als geliebte Kinder. Denn die sind wir ja. Das dürfen wir nicht vergessen bei all dem, was dann auch so kommt, was uns vielleicht ein bisschen Mühe macht, zu verstehen und auch zu leben. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir sind Gottes geliebte Kinder. Und das muss man immer wieder sagen, liebe Schwestern und Brüder. Lange, 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 bevor Gott etwas von uns erwartet, das wir tun, hat er etwas für uns gemacht. Er hat uns seinen Sohn gegeben zum Leben. Er hat uns in ein neues Leben gerufen. Er hat uns in ein neues Leben versetzt im Heiligen Geist. Wir leben in Jesus. Und das nicht isoliert, sondern zusammen mit allen, bei denen das auch angekommen ist. Die Gemeinde von Jesus ist der Brückenkopf des Himmels, voller Licht in dieser Welt der Finsternis. Menschen, die sich früher sehr wohl das Leben gegenseitig schwer bis unmöglich gemacht haben, leben jetzt zusammen und helfen sich gegenseitig zum Leben und loben gemeinsam Gott in Jesus Christus. Und sie tun das mit ihrem ganzen Leben. Sie tun das dadurch, dass sie einfach sind, was sie sind. Gottes geliebte Kinder. Und sie ziehen an, was ihnen passt, nämlich das neue Leben in Jesus. Und sie ziehen aus und lassen liegen, was nicht mehr passt, nämlich das Leben in der Art, als wenn es Jesus nicht gäbe. Und was das konkret heißt, liebe Schwestern und Brüder, das wird uns dann hier an drei Beispiele, ist lange nicht alles, was man sagen könnte, drei Beispiele, an denen es aber deutlich gemacht wird, was das heißt. Drei Beispiele. Unzucht, Habsucht und Klatschsucht, sag ich mal. Ja, und natürlich ist das Thema Nummer eins auch hier wieder das Erste, was gesagt wird, war ja klar, alles was Spaß macht, ist verboten in der Kirche und beim Sex fängt es an, ist ja wie immer klar. Möchte man vielleicht denken, aber vielleicht ist es auch nicht so. Schauen wir mal ein bisschen genauer hin. Und zum genauen Hinschauen braucht man manchmal eine Sehhilfe, ne? Viele von euch haben ja auch eine. Im Geistlichen ist das auch so, wenn wir die Bibel lesen. Manchmal brauchen wir eine Sehhilfe. Und eine dieser Sehhilfen beim Bibellesen ist, dass man Kenntnisse hat aus der biblischen Zeit. Wo hinein ist das eigentlich gesprochen, was Paulus da sagt? Wie waren denn damals die Zustände? Was steht Paulus denn vor Augen, als er das schreibt? Ja, und wie das so ist, es erscheinen ja auch immer wieder Bücher, die einem da helfen, mit alten und neuen Erkenntnissen. Und vor kurzem war da wieder eins erschienen. Ich habe das Buch nicht gelesen, habe nicht so viel Zeit, alle Bücher zu lesen, aber ich las die Buchbesprechung, die fand ich schon sehr interessant und das reichte mir eigentlich auch schon. Der Mann, der das geschrieben hat, ist ein italienischer Professor, Alberto Angela, falls euch der irgendwo begegnet. Und das Buch auf Deutsch heißt Liebe und Sex im alten Rom. Das klingt doch spannend. Liebe und Sex im alten Rom. Naja, ich habe nur die Besprechung gelesen, aber das reichte mir, um zu erkennen, worum es da geht. Nämlich um ganz viel Sex und um recht wenig Liebe. Und so waren die Zustände damals. Und wenn man sich das so liest, dann stellen sich einem die Nackenhaare auf. Ne? Selbst wenn man so eine kurze Frisur hat wie ich. Also selbst heute, wo wir ja doch auch manches gewöhnt sind, müssen wir wirklich noch mit dem Kopf schütteln, was damals so üblich war. Also davon Sodom und Gomorra zu sprechen, ist eine Beleidigung für Sodom und Gomorra. Alles ging. Und vieles war gesellschaftlich anerkannt. Da hat sich keiner für geschämt. Es war völlig okay. Und manches wurde sogar erwartet. Das gehört sich so. Aber ich will und man soll sich auch nicht im Detail verlieren. Man sollte auch nicht so einer Neugier nachgeben, auch nicht aus Empörung, um sich darüber aufzuregen. Das geht am Kern der Sache vorbei. Und die Sache fand auch schon damals ihre Kritiker. So ist es ja nicht. Nicht alle haben gesagt, oh wie toll. Manche haben auch gesagt, furchtbar. Und allen voran der Kaiser Augustus, der fand es auch gar nicht gut. Er hat sogar ein Gesetz erlassen, ein Gesetz zur Besserung der Moral. Wobei wahrscheinlich ihn eher die Sorge trieb, wo er denn demnächst seine Soldaten herkriegen soll, wenn jetzt alle nur noch ihre Lust befriedigen und keine Kinder mehr großziehen. Das war vielleicht mehr die Motivation hinter diesem Gesetz. Und die Kritik von Paulus an diesen Zuständen geht in eine ganz andere Richtung. Die Kritik von Paulus an diesen Zuständen geht in eine ganz andere Richtung. Da ist zwar viel von sexueller Freiheit und Lust die Rede gewesen, aber wenig von Liebe. Und vor allem von Dominanz. Das hat mich dann auch nochmal erstaunt. Ich meine, das hatte ich auch schon mal irgendwo gehört, aber das war in dem Abschnitt, den ich da gelesen habe, nochmal deutlich, dass es wirklich andere Zustände waren als heute. Es ging um Dominanz. Sex als Mittel der Herrschaft und Unterdrückung. Männer gegen Frauen, reich gegen arm, vornehm gegen einfach und in dem Zusammenhang eben auch durchaus Männer gegen Männer und Frauen gegen Frauen. Und wie gesagt, alles ging. Alles ging, um andere zu demütigen und zu erniedrigen, damit man sich selbst bestätigt fühlte als toller Hecht. Das war der Geist in all diesen wilden Treiben damals. Ein Zitat aus diesem Artikel habe ich mir wirklich aufgeschrieben. Da sagt der Schreiber: Sexualität demonstrierte Status, Stärke, Macht und Unterwerfung. Und eben das ist es, liebe Schwestern und Brüder, was nicht zu einem Leben mit Jesus passt. Anstatt andere für eigene Zwecke zu missbrauchen, hat sich Gott in Jesus doch selbst hingegeben und sich sogar umbringen lassen, damit wir aus diesem Teufelskreis herauskommen und damit es auch uns möglich wird, wirklich zu lieben und den anderen zu achten, statt ihn zu schänden. Und es ist schon ein Missverständnis, wenn die Kirche aus solchen Worten wie denen im Epheserbrief geschlossen hat, dass Sex sowieso böse sei. Gott sieht das nicht so. Wenn zwei in Liebe zusammenkommen, wie Gott sie geschaffen hat, und wenn sie Verantwortung füreinander übernehmen, dann gefällt Gott das. Und der Raum dafür heißt Ehe. Aber wenn einer dem anderen Gewalt antut, wenn einer den anderen nur als Mittel zum Zweck benutzt, das gefällt Gott nicht. Und das ist es, was sich für Christen nicht gehört. Aber das eben nicht nur beim Sex. In der Wirtschaft gilt das genauso. Und ich rede jetzt nicht von der Kneipe, ne? Also wenn es ums Geld geht, wenn es um Besitz geht. Und da auch da ist es trotz Helden der Kirchengeschichte, wie etwa Franz von Assisi, trotzdem ein Missverständnis zu denken, Christen müssten alles arme Bettler sein, um gute Christen zu sein. Das ist auch nicht so. Man darf sehr wohl etwas schaffen und man darf auch etwas verdienen. Aber wenn einen die Gier überkommt, wenn man den Hals nicht voll kriegt, ja, dann sieh mal zu, dass du daran nicht erstickst. Weil dann haben wir wieder das bereits angesprochene Problem. Und auch das vor einiger Zeit gelesen. Da ging es jetzt nicht um junge, reiche Leute, die Nazi-Parolen gegrölt haben. Da ging es um junge, reiche Leute, die einfach nur ihr Geld ausgegeben haben, sag ich mal vorsichtig. Junge Schweizer Leute aus reicher Familie. Andere freuen sich über ihr erstes eigenes Auto, wenn auch gebraucht, nicht? Die freuen sich über ihr erstes eigenes Flugzeug, bar bezahlt. Und danach gefragt, ob sie da gerade heutzutage nicht doch ein schlechtes Gewissen haben, sagen sie wörtlich ins Gesicht des Journalisten, das ist uns scheißegal. Entschuldigung, Zitat. Das ist uns scheißegal, was um uns herum passiert. Wir genießen unser Leben und wir können es uns ja auch leisten. So what? Okay. Aber dieses Scheißegal-Denken ist ja nicht nur typisch Millionär. Da ist die Dame im Altenheim, die schwer damit angibt, wie viel sie im Leben geschafft haben, so als Familie und auch ihre Kinder, ne? Und vor allem, wie clever sie das Finanzamt betrogen haben. Alles Schwarzarbeit. Aber sie ist hellauf empört, als das Sozialamt, das ihren Heimplatz immerhin bezahlt, mal gerne die Gehaltsabrechnung der Kinder sehen will. Unmöglich, sagt sie. Tjo. So ein Verhalten, so ein Denken. Hauptsache mir geht's gut und alle anderen können mich mal. Das passt nicht zum neuen Leben mit Jesus. Denn Jesus hat so gerade nicht gedacht. Und keiner war reicher als er. Keiner hätte mehr Grund gehabt, sich von allen anderen abzuwenden und nur sich um sich selbst zu kümmern. Das lesen wir im Philipperbrief nach der Lutherbibel. Ich zitiere: Er, Jesus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an und ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Das kann ich mir jetzt auch nicht verkneifen. Wisst ihr, was rauben auf Lateinisch heißt? Wo sind die Lateiner? Was heißt rauben auf Lateinisch? Ich bin ja auch kein Lateiner, ne? Aber ich habe nachgelesen. Privare. Es heißt privare. Also privatisieren. Privatisieren heißt wörtlich etwas dem allgemeinen Gebrauch entziehen und nur für sich selbst haben. Das ist Privatisieren. Ja, und das haben wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten ja auch reichlich erlebt und das sogar mit angeblich sozialen Politikern. Und der Hintergedanke war und ist, das habt ihr ja doch was Gutes sei, auch wenn Paulus was anderes sagt. Habt ihr wird dann doch heilig gesprochen, das geht ruckzuck. Ja, das sei gut und alle hätten was davon. Getreu dem Motto, wenn jeder an sich selbst denkt, ist er auch an jeden gedacht. Und hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Aber der Satz steht in meiner Bibel nicht und in eurer auch nicht, da wette ich drauf. Dieser Satz stammt von dem Herrscher dieser Weltzeit, dem Teufel. Und den sagt uns Paulus doch lang und breit im ersten Kapitel seines Briefes, den hat Jesus doch entmachtet und ihn bloßgestellt als das, was er ist, nämlich ein Lügner und Betrüger, ein Windbeutel, der die Menschen hinters Licht führt. Aber wir, liebe Schwestern und Brüder, sind doch ins Licht gestellt von Jesus in das Licht Gottes. Und wir sollten dem Satan nicht mehr auf den Leim gehen. Und das auch nicht mit unserem Reden. Nein, Christen müssen keine Trauerklöße sein, die zum Lachen in den Keller gehen. Aber so anzügliche Witze, so Zweideutigkeiten und vor allem Witze auf Kosten anderer gehören sich nicht für uns. Lügen und Verleumdung schon zweimal nicht, da haben wir wohl auch kein Problem mit, das zu verstehen. Und es gehört sich nicht, weil es dabei wieder um unseren Egoismus geht. Unseren Egoismus, von dem wir doch eigentlich erlöst sind. Eine olle Klamotte, die in den Abfall gehört. Bei Verleumdung und Lügen denke ich, ja, das sehen wir ein. Aber eben auch bei Witzeleien. Harmlos. Tun doch keinem weh. Oder? Wirklich? Und dann steht dann doch einer in der Ecke und alle lachen über ihn. Ich weiß ja nicht, was ihr so für Erlebnisse in der Schule hattet vielleicht, ne? Wenn man sich da so auf einen oder eine eingeschossen hat. Ne? Alle lachen und der eine oder die eine steht dann in der Ecke. Und ja nicht nur auf dem Schulhof. Man nennt das heute Mobbing, wisst ihr, und ist zu Recht auch bei Nichtchristen eigentlich geächtet. Und an dieser Stelle will ich auch wieder sagen, ja, Paulus malt mit kräftigen Farben, wenn er hier schreibt. Aber wie uns die Forscher erklären, ich habe ein Beispiel genannt, es war zu seiner Zeit auch krass. Die Verhältnisse waren krass. So krass ist es nach 1500 Jahren Christentum bei uns nicht mehr. Da können wir Gott auch für danken. Was damals als gerechtfertigtes Vergnügen von reichen und mächtigen Männern galt, das ist für uns heute strafbarer Kindesmissbrauch. Da hat sich wirklich Gott sei Dank auch was zum Guten verändert in der Welt. Eben nicht nur bei Menschen, die mit Ernst Christen sein wollen. Auch bei denen, die mit unserem Glauben nichts anfangen können. Und was ich immer sage, ja natürlich gibt es auch in dem Sinn gute Menschen. Und nicht alle gute Menschen sind Christen. Aber alle Christen sollten gute Menschen sein, liebe Schwestern und Brüder. Und zwar weniger dadurch, dass sie ihren Zeitgenossen mit Moralpredigten auf die Nerven gehen. Sehr wohl aber dadurch, dass sie sich in ihrem Alltagsleben ein Beispiel nehmen an dem Vorbild von Gott, eben an Jesus. Und dass sie sich nicht um sich selbst drehen, sondern eben um diesen Jesus. Und auf diese Weise es als ganz leicht und selbstverständlich empfinden, andere Menschen zu achten als das, was sie sind. Nämlich geliebt von Gott und berufen zum Heil. Und dass sie diesen Ruf auch hören können, das sollen wir ihnen mit unserem Leben leichter machen und nicht schwerer. Und darum geht es in all den ethischen Anweisungen der Bibel. Wenn wir uns ein Beispiel an Gott nehmen und so leben, wie er es in Jesus gezeigt hat, dann tun wir uns was Gutes und tun für diese Welt das Beste, was wir können. Denn dann nehmen sich vielleicht andere Menschen an uns ein Beispiel. und fangen doch an, diesem Gott zu vertrauen, den die Bibel den Menschenfreundlichen nennt.
Amen.
Amen.